Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde um das Jahr 1412 geboren. In einem kleinen Dorf namens Domremy. Im Osten Frankreichs. Niemand erwartete dort Großes von mir. Am wenigsten ich selbst. Domremy war ein Ort am Rand der Welt. Fern von Höfen, Macht und Entscheidungen. Aber nicht fern vom Krieg. Ich wuchs in einer Zeit auf, in der Frankreich zerbrochen war. Englische Truppen hielten große Teile des Landes besetzt. Verbündete wechselten die Seiten. Und niemand wusste mehr genau, wer eigentlich herrschte. Für uns im Dorf bedeutete das vor allem eines: Angst. Angst vor Soldaten, vor Plünderungen, vor dem nächsten Winter. Meine Familie lebte einfach. Mein Vater war Bauer, meine Mutter eine tiefgläubige Frau. Lesen oder schreiben lernte ich nie. Mein Leben bestand aus Arbeit auf den Feldern, aus Gebeten, aus der Kirche. Ich kannte den Rhythmus der Jahreszeiten, den Geruch der Erde, das Gefühl von Hunger und Erschöpfung. Mehr nicht. Doch selbst hier, in Domremy, war der Krieg spürbar. Dörfer in der Umgebung wurden niedergebrannt. Menschen flohen. Auch wir mussten zeitweise unser Zuhause verlassen. Ich sah Häuser brennen, hörte Geschichten von Gewalt, von Tod, von verlorenen Söhnen. Frankreich war kein fernes Königreich für mich. Es war das Leid der Menschen um mich herum. In der Kirche hörte ich von einem Land ohne König, von einem Dauphin, dem man nicht traute, von Engländern, die über unser Schicksal entschieden. Die Erwachsenen sprachen leise darüber, oft mit gesenkten Köpfen. Man hoffte noch, aber ohne echte Zuversicht. Ich war kein besonderes Kind. Ich suchte keinen Streit, keine Aufmerksamkeit. Aber ich hörte genau hin. Ich sah, wie Hoffnung verschwand. Und ich spürte früh, dass etwas nicht stimmte. Nicht nur im Land, sondern auch in mir selbst. Ein unruhiges Gefühl, das ich nicht benennen konnte. Mein Glaube war stark. Nicht außergewöhnlich, aber fest. Ich betete oft. Nicht um Ruhm oder Macht, sondern um Schutz, um Frieden, um ein Ende des Leidens. Frankreich brauchte Erlösung. Das war mir klar, lange bevor ich wusste, welche Rolle ich selbst darin spielen würde. Domremy war mein Anfang. Klein, unbedeutend, vergessen. Doch genau hier begann mein Weg. Und ich ahnte noch nicht, dass ich diesen Ort eines Tages verlassen würde, nicht als Bauernmädchen, sondern als jemand, über den man sprechen, urteilen und richten würde. Ich war ungefähr 13 Jahre alt, als ich mein Leben veränderte. Es geschah nicht dramatisch, nicht mit Donner oder Erschütterung. Es geschah leise. Und gerade deshalb traf es mich so tief. Ich befand mich nahe der Kirche von Domremy, als ich plötzlich ein helles Licht sah. Gleichzeitig hörte ich eine Stimme. Sie klang nicht wie eine menschliche Stimme. Sie kam nicht von außen. Und doch war sie klarer als alles, was ich bis dahin gekannt hatte. Ich hatte keine Zweifel daran, dass sie real war. Zuerst verstand ich nicht, was geschah. Ich hatte Angst. Ich weinte. Ich glaubte, meinen Verstand zu verlieren. Aber die Stimme sprach ruhig zu mir. Sie forderte nichts Unmögliches. Sie sagte mir, ich solle gut sein, fromm leben, regelmäßig zur Kirche gehen. Dinge, die ich ohnehin tat. Die Stimme kam wieder und wieder. Bald blieb es nicht bei einer. Ich erkannte sie als den Erzengel Michael, sowie die heiligen Katharina und Margareta. Ihre Worte wurden mit der Zeit deutlicher. Aus Trost wurde Auftrag. Aus Zuspruch wurde Erwartung. Sie sagten mir, dass Frankreich leide, dass Gott mein Land nicht verlassen habe und dass ich eine Aufgabe hätte. Anfangs wollte ich das nicht hören. Ich war ein einfaches Mädchen. Ich konnte weder lesen noch schreiben, hatte keine Ausbildung, keine Macht. Ich wollte bleiben, wo ich war, in Domremy, in Sicherheit, so gut es ging. Doch die Stimmen ließen nicht nach. Mit jedem Jahr wurden sie eindringlicher. Sie sagten mir, dass ich fortgehen müsse, dass ich zum Dauphin gehen solle, dass ich helfen müsse, Frankreich zu retten. Diese Worte erfüllten mich mit Angst, nicht mit Stolz, nicht mit Freude, mit Furcht. Ich wusste, wie gefährlich solche Aussagen waren. Wer behauptete, Stimmen zu hören, riskierte den Vorwurf der Ketzerei. Die Kirche konnte gnadenlos sein. Ich schwieg lange. Ich trug diese Worte in mir, betete, zweifelte, rang mit mir selbst. Doch während ich zögerte, wurde das Leid um mich herum größer. Der Krieg rückte näher. Menschen flohen. Hoffnung verschwand. Und jedes Mal, wenn ich zweifelte, kehrten die Stimmen zurück. Ruhig. Bestimmt. Unnachgiebig. Ich begann zu verstehen, dass mir keine Wahl blieb. Nicht, weil ich mutig war, sondern weil der Gedanke, nichts zu tun, unerträglicher wurde als jede Angst. Ich wusste, dass mein Leben nicht mehr mir gehörte. Dass ich hinausgehen würde in eine Welt, die mich nicht wollte, nicht verstand und mir nicht glauben würde. Doch noch war die Zeit nicht gekommen. Zuerst musste ich lernen, mit dieser Gewissheit zu leben. Mit dem Wissen, dass mein Weg mich fortführen würde. Weg von Domremy, weg von allem, was ich kannte. Und tief in mir wuchs eine Überzeugung, die mich nie wieder verlassen sollte. Was mir aufgetragen wurde, war größer als meine Furcht. Während ich versuchte, meine Angst zu beherrschen, versank Frankreich immer tiefer im Chaos. Der Krieg war allgegenwärtig. Nicht als ferne Nachricht, sondern als tägliche Bedrohung. Ich hörte von verbrannten Dörfern, von Hunger, von Menschen, die alles verloren hatten. Und ich wusste, das war nicht nur Schicksal, das war ein Land ohne Führung. Man sprach von einem Dauphin, dem rechtmäßigen Thronfolger, der sich nicht einmal König nennen durfte. Man sagte, er sei schwach, zaudernd, von schlechten Beratern umgeben. Paris war verloren. Große Teile des Landes standen unter englischer Herrschaft. Frankreich war zerrissen, nicht nur von Feinden, sondern von Misstrauen und Resignation. Ich verstand wenig von Politik. Aber ich verstand, was Hoffnungslosigkeit mit Menschen machte. Ich sah sie in den Augen der Erwachsenen, hörte sie in ihren Stimmen. Gebete klangen verzweifelt, nicht zuversichtlich. Viele glaubten, Gott habe Frankreich verlassen. Doch die Stimmen, die ich hörte, sagten mir das Gegenteil. Sie sagten mir, dass Frankreich gerettet werden könne, dass der Dauphin König werden müsse, dass Reims erreicht werden müsse. Namen und Orte, die für mich zunächst nur Worte waren, wurden zu festen Bildern in meinem Kopf. Ich begann zu begreifen, dass mein Auftrag nicht nur persönlich war. Er war Teil eines größeren Ganzen. Frankreich brauchte nicht nur Soldaten. Es brauchte Glauben, einen Wendepunkt. Etwas, das stärker war als Angst. Oft fragte ich mich, warum gerade ich? Warum ein Mädchen aus Domremy, ohne Bildung, ohne Einfluss? Ich fand keine Antwort, aber ich spürte, dass das Zögern der mächtigen Raum ließ für etwas anderes. Für jemanden, der nichts zu verlieren hatte, außer dem eigenen Leben. In diesen Jahren hörte ich auch von alten Prophezeiungen. Von einer Jungfrau aus dem Osten, die Frankreich retten würde. Die Menschen erzählten sich diese Dinge leise, fast beschämt. Aber sie erzählten sie. Und jedes Mal, wenn ich davon hörte, wurde mir kalt. Ich wollte nicht glauben, dass ich gemeint sein könnte. Doch die Stimmen widersprachen mir nicht. Sie bestätigten es nicht offen, aber sie drängten weiter. Schritt für Schritt. Weg von der Angst. Hin zur Handlung. Frankreich stand am Abgrund. Und ich wusste, dass mein Zögern diesen Abgrund nicht schließen würde. Der Gedanke, untätig zu bleiben, wurde schwerer als jeder Zweifel. Langsam, unausweichlich, reifte in mir eine Entscheidung. Ich würde gehen. Auch wenn ich noch nicht wusste, wie. Der Entschluss, Domremy zu verlassen, fiel mir schwerer als alles zuvor. Ich wusste, was ich riskierte. Nicht nur meinen Ruf, sondern mein Leben. Ein Mädchen, das behauptete, von Gott gesandt zu sein, machte sich angreifbar. Und doch wusste ich, wenn ich blieb, verriet ich meinen Auftrag. Mein erster Weg führte nach Vaucouleurs. Dort befand sich eine Garnison und dort hoffte ich, jemanden zu finden, der mir glauben würde. Ich sagte, ich müsse zum Dauphin, dass Gott es so wolle. Die Reaktion war Spott. Man lachte über mich, nannte mich verwirrt, schickte mich fort. Ich ging und kam wieder. Mehr als einmal. Ich ließ mich nicht abschrecken. Nicht aus Trotz, sondern aus Gewissheit. Die Stimmen hatten mich vorbereitet. Sie hatten mir gesagt, dass man mir nicht glauben würde, dass ich Geduld haben müsse. Also wartete ich, sprach erneut, erklärte mich, blieb ruhig. Mit der Zeit änderte sich etwas. Nicht plötzlich, nicht offen. Aber man begann, mir zuzuhören. Vielleicht lag es an der Lage des Landes. Vielleicht an meiner Hartnäckigkeit. Vielleicht an beidem. Schließlich erklärten sich Männer bereit, mich zu begleiten. Die Reise war gefährlich. Wir mussten durch feindliches Gebiet, über weite Strecken, ständig bedroht von Überfällen. Um mich zu schützen, trug ich Männerkleidung. Es war eine praktische Entscheidung, keine Provokation. Doch ich wusste, dass man mir genau das eines Tages vorwerfen würde. Im Frühjahr 1429 erreichte ich Chinon, wo sich der Dauphin aufhielt. Der Hof war ein Ort voller Misstrauen. Niemand wusste, wem er trauen konnte. Als ich ankam, prüfte man mich. Man zweifelte an mir. Man suchte nach einem Trick, nach Täuschung, nach Wahnsinn. Der Dauphin selbst stellte mich auf die Probe. Er verbarg sich unter seinen Höflingen, um zu sehen, ob ich ihn erkennen würde. Ich erkannte ihn. Nicht, weil ich ihn je zuvor gesehen hatte, sondern weil ich wusste, dass er es war. Ich sprach mit ihm allein. Was ich sagte, behielt ich für mich. Aber es reichte. Man schickte mich zu Geistlichen. Tage, wochenlang wurde ich befragt. Man suchte nach Häresie, nach Widersprüchen, nach Zeichen des Bösen. Ich antwortete so gut ich konnte. Einfach. Ehrlich. Ohne gelehrte Worte. Und sie fanden nichts, womit sie mich hätten verurteilen können. Am Ende traf man eine Entscheidung. Aus Hoffnung. Aus Verzweiflung. Vielleicht aus beiden. Man gab mir eine Rüstung, ein Banner und die Erlaubnis, nach Orléans zu ziehen. Ich hatte mein Dorf verlassen. Ich hatte den Hof erreicht. Jetzt lag der Krieg vor mir. Orléans war der Schlüssel zu allem. Fiel die Stadt, würde der Süden Frankreichs offen liegen. Als ich dort ankam, spürte ich sofort die Erschöpfung der Menschen. Monate der Belagerung hatten sie zermürbt. Hunger, Angst und Zweifel lagen schwer in der Luft. Viele glaubten nicht mehr an Rettung. Ich kam nicht als Feldherrin. Ich brachte keinen ausgeklügelten Plan mit. Ich brachte etwas anderes mit. Gewissheit. Ich sagte den Menschen, dass die Belagerung enden würde, dass sie standhalten sollten, dass sie nicht allein seien. Manche glaubten mir, andere nicht. Doch sie hörten zu. Ich ritt mit dem Banner an die Front. Nicht um zu töten, sondern um sichtbar zu sein. Um den Soldaten zu zeigen, dass man sich nicht verstecken durfte. Angriffe, die man zuvor gemieden hatte, wurden nun gewagt. Schritt für Schritt fielen die englischen Stellungen. Ich war mitten unter ihnen, nicht unverwundbar. Ein Pfeil traf mich. Der Schmerz war stark, aber er hielt mich nicht zurück. Ich kehrte zurück an die Front, so schnell ich konnte. Ich wusste, dass mein Rückzug schlimmer gewesen wäre als jede Wunde. Und dann geschah es. Nach wenigen Tagen zogen sich die Engländer zurück. Die Belagerung war gebrochen. Orléans war frei. Ich sah Menschen weinen. Soldaten knieten nieder. Zum ersten Mal seit langer Zeit glaubte Frankreich wieder an sich selbst. Von diesem Moment an nannten sie mich die Jungfrau von Orléans. Ich hatte diesen Namen nicht gesucht, aber ich trug ihn. Doch ich wusste, das war nicht das Ende. Es war nur der Anfang dessen, was noch kommen musste. Nach Orléans wusste ich, dass wir nicht stehen bleiben durften. Der Sieg hatte Hoffnung gebracht, aber Hoffnung allein beendet keinen Krieg. Ich drängte darauf, weiterzugehen. Unser Ziel war klar: Reims. Dort musste der Dauphin gekrönt werden. Erst dann würde Frankreich wieder einen wirklichen König haben. Viele widersprachen mir. Der Weg war gefährlich, führte durch feindliches Gebiet, vorbei an Städten, die uns den Zutritt verweigern konnten. Am Hof herrschte Angst. Man hatte nun wieder etwas zu verlieren. Doch ich spürte, dass gerade jetzt gehandelt werden musste. Warten bedeutete, den Schwung zu verlieren. Im Sommer 1429 brachen wir auf. Zu meiner eigenen Überraschung öffneten sich viele Tore ohne Kampf. Der Ruf von Orléans eilte uns voraus. Städte, die sich lange nicht entscheiden konnten, stellten sich plötzlich auf unsere Seite. Nicht wegen unserer Stärke, sondern wegen dessen, wofür wir standen. Als wir Reims erreichten, war ich erschöpft, körperlich und innerlich. Doch ich wusste, dass dieser Moment alles rechtfertigte. In der Kathedrale wurde Karl zum König gekrönt. Ich stand neben ihm, mit meinem Banner, genau dort, wo ich laut den Stimmen stehen sollte. Für mich war dieser Augenblick der Höhepunkt meines Weges. Ich hatte getan, wozu ich gesandt worden war. Frankreich hatte einen gesalbten König. Ich bat darum, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Mein Auftrag schien erfüllt. Doch man ließ mich nicht gehen. Der Krieg war noch nicht vorbei, sagten sie. Mein Name war zu wertvoll geworden. Und so blieb ich, auch wenn ich spürte, dass sich etwas verändert hatte. Die Klarheit meines Weges begann zu verschwimmen. Ich hatte den Gipfel erreicht. Und ohne es zu ahnen, begann von hier an der Abstieg. Nach der Krönung änderte sich alles. Nicht sofort, nicht offen, aber spürbar. Ich hatte meinen Auftrag erfüllt, doch nun befand ich mich in einer Welt, die nicht mehr von Gewissheit, sondern von Vorsicht bestimmt war. Der König war gekrönt. Und mit der Krone kam die Angst, sie wieder zu verlieren. Ich drängte darauf, weiterzukämpfen. Paris sollte zurückgewonnen werden, der Krieg entschieden. Doch am Hof zögerte man. Berater rieten zur Zurückhaltung, zu Verhandlungen, zu Kompromissen. Ich verstand diese Sprache nicht. Für mich bedeutete Stillstand Gefahr. Für sie bedeutete Bewegung Risiko. Der Angriff auf Paris im Herbst 1429 wurde zum Wendepunkt. Ich führte die Männer voran, überzeugt, dass wir siegen würden. Doch der Angriff scheiterte. Ich wurde verwundet. Der Rückzug wurde befohlen. Zum ersten Mal musste ich einen Kampf abbrechen, obwohl ich weitermachen wollte. Nach diesem Tag hörte man mir weniger zu. Meine Rolle veränderte sich. Ich war nicht mehr die Stimme, der man folgte, sondern das Symbol, das man mitführte. Entscheidungen trafen andere. Ich spürte, wie sich der Abstand vergrößerte. Zwischen mir und der Macht. Zwischen mir und dem König. Ich handelte zunehmend allein. Nicht aus Trotz, sondern weil ich glaubte, es zu müssen. Die Stimmen hatten mich bis hierher geführt. Sie waren nicht verstummt. Doch ich merkte, dass meine Gewissheit für andere zur Last wurde. Man wollte Ordnung. Ich brachte Unruhe. Gerüchte machten die Runde. Zweifel an meinen Visionen. Fragen nach meinem Gehorsam. Ich hörte sie, auch wenn man sie mir nicht direkt sagte. Und dennoch konnte ich nicht aufhören. Frankreich war noch nicht frei. Mein Weg war noch nicht zu Ende. Ich war isolierter als zuvor. Aber ich glaubte weiterhin, dass Standhaftigkeit wichtiger war als Zustimmung. Vielleicht war das mein Fehler. Vielleicht auch nicht. Doch ich wusste. Aufgeben kam für mich nicht in Frage. Und so zog ich weiter, ohne zu ahnen, dass ich mich meinem letzten freien Schritt näherte. Im Frühjahr 1430 zog ich nach Compiègne. Es war kein großer Feldzug, kein ruhmreicher Zug. Es war ein Versuch, den Vormarsch der Burgunder aufzuhalten, bevor sie noch mehr Land einnahmen. Ich wusste, dass ich kaum Unterstützung hatte. Aber ich wusste auch, dass Untätigkeit alles nur schlimmer machen würde. Der Kampf verlief chaotisch. Bei einem Ausfall vor den Toren der Stadt gerieten wir unter Druck. Die feindlichen Truppen drängten uns zurück. Ich kämpfte, so gut ich konnte. Doch irgendwann brach die Ordnung zusammen. Als wir uns zurückzogen, schloss ich das Stadttor. Die Zugbrücke wurde hochgezogen. Ich blieb draußen. Mein Pferd wurde getroffen. Ich stürzte. Bewaffnete Männer umringten mich. Ich wusste sofort, was das bedeutete. Ich war nicht von Engländern gefangen genommen worden, sondern von Burgundern. Und ich wusste, dass das mein Schicksal nicht leichter machen würde. Man nahm mir die Waffen ab, fesselte mich und führte mich fort. In diesem Moment verstand ich, dass sich mein Kampf verändert hatte. Kein Banner, kein Schlachtfeld mehr. Nur noch Gefangenschaft. Ich wurde bewacht, verhört, weitergereicht. Bald erkannte ich, dass ich kein Mensch mehr war, sondern ein Pfand. Ein politischer Gegenstand. Mein Name hatte Wert. Nicht für Rettung, sondern für Vernichtung. Schließlich verkauften mich die Burgunder an die Engländer. Der König tat nichts, um mich freizukaufen. Kein Bote kam, kein Angebot, kein Versuch. Ich spürte, dass ich nun wirklich allein war. Doch selbst in dieser Einsamkeit hielt ich an meinem Glauben fest. Wenn mein Weg hier enden sollte, dann nicht in Angst. Man brachte mich nach Rouen. In Ketten, bewacht von Soldaten, nicht von Geistlichen. Ich wusste, dass das gegen kirchliches Recht war. Aber Recht spielte keine Rolle mehr. Ich ahnte, dass man mich nicht töten wollte wie eine Soldatin. Man wollte mich brechen. Meine Worte, meine Überzeugung, alles, wofür ich gestanden hatte. Der nächste Kampf würde nicht mit Waffen geführt werden. Er würde mit Fragen beginnen. In Rouen begann mein letzter Kampf. Kein Kampf mit Waffen, sondern mit Worten. Man sagte, es sei ein kirchlicher Prozess. Doch von Anfang an wusste ich, dass das Urteil längst feststand. Ich war nicht dort, um gehört zu werden, sondern um verurteilt zu werden. Man stellte mich vor Geistliche, die mir feindlich gesinnt waren. Ich hatte keinen Verteidiger. Niemand stand auf meiner Seite. Die Fragen kamen schnell, listig, oft widersprüchlich. Man wollte mich verwirren, in Widersprüche treiben, mich dazu bringen, mich selbst zu verurteilen. Immer wieder fragte man mich nach den Stimmen, ob sie wirklich von Gott kämen, ob sie nicht vom Teufel seien, ob ich sicher sei. Ich antwortete so ehrlich ich konnte. Ich sagte, was ich wusste. Und ich schwieg, wenn Schweigen sicherer war. Ich wusste, dass jedes falsche Wort mein Ende bedeuten konnte. Man drohte mir mit Folter. Man zeigte mir die Geräte. Ich hatte Angst. Große Angst. Aber ich blieb bei dem, was ich glaubte. Ich konnte nicht sagen, dass Gott mich getäuscht hatte. Das wäre eine Lüge gewesen. Und schlimmer als der Tod. Besonders meine Männerkleidung wurde gegen mich verwendet. Man sagte, sie sei ein Zeichen des Ungehorsams. Ich erklärte, dass sie mir Schutz bot, dass sie notwendig war. Doch man wollte keine Erklärung hören. Man suchte Schuld, keine Wahrheit. Schließlich zwang man mich zu einem Widerruf. Man sagte mir, ich könne leben, wenn ich unterschreibe. Ich verstand kaum, was in dem Dokument stand. Ich wusste nur, wenn ich nicht unterschrieb, würde ich sterben. Also tat ich es. Aus Angst. Aus Erschöpfung. Aus Menschlichkeit. Doch kurz darauf zwang man mich erneut, Männerkleidung zu tragen. Man nahm mir die Frauenkleider. Man ließ mir keine Wahl. Und dann beschuldigte man mich, rückfällig geworden zu sein. Ich erkannte die Falle. Und ich zog meinen Widerruf zurück. In diesem Moment wusste ich, dass es kein Entkommen mehr gab. Ich hatte mich entschieden, bei der Wahrheit zu bleiben, auch wenn sie mich das Leben kosten würde. Man verurteilte mich als Ketzerin. Das Urteil lautete: Tod durch Feuer. Ich hatte keine Tränen mehr, nur noch Gewissheit. Am Morgen des 30. Mai 1431 holte man mich aus meiner Zelle. Ich wusste, was kommen würde. Ich hatte keine Hoffnung mehr auf Rettung, nur noch auf Standhaftigkeit. Ich war 19 Jahre alt. Man führte mich auf den Marktplatz von Rouen. Dort stand der Scheiterhaufen bereits bereit. Das Holz war hoch aufgeschichtet, der Pfahl ragte über die Menge hinaus. Menschen hatten sich versammelt. Einige aus Neugier, andere aus Hass, manche aus Zweifel. Ich sah viele Gesichter, aber kein einziges, das mir helfen konnte. Ich bat um ein Kruzifix. Keines war vorbereitet. Ein englischer Soldat nahm zwei Holzstücke und band sie zusammen. Diese hielt ich fest, als man mich an den Pfahl band. Ich bat einen Priester, es mir hochzuhalten, damit ich es sehen konnte. Ich wollte nicht alleine sein. Als das Feuer entzündet wurde, stieg der Rauch schnell auf. Die Hitze war unerträglich. Ich betete laut. Ich rief den Namen Gottes. Zeugen sagten später, ich habe bis zuletzt geglaubt. Vielleicht war das mein größter Trost, dass man mir meinen Glauben nicht nehmen konnte. Als alles vorbei war, ließ man nichts von mir zurück. Meine Asche wurde in die Seine geworfen. Kein Grab, kein Ort des Gedenkens. Man wollte verhindern, dass man mich verehrte, dass ich zu einem Symbol wurde. Doch genau das geschah. Jahre später wurde mein Prozess neu aufgerollt. Man hörte Zeugen. Man erkannte die Lügen, die Manipulation, die Ungerechtigkeit. Das Urteil gegen mich wurde aufgehoben. Ich wurde freigesprochen, lange nach meinem Tod. Jahrhunderte später nannte man mich eine Heilige. Meine Geschichte begann in einem kleinen Dorf. Sie führte mich zu Königen, auf Schlachtfelder, vor Richter und schließlich ins Feuer. Ich war kein Wunder, kein Engel. Ich war ein Mensch. Mit Angst, mit Zweifel, mit Glauben. Und vielleicht ist es genau das, was bleibt. Dass auch ein einzelner Mensch, ohne Macht, ohne Herkunft, ohne Schutz, den Lauf der Geschichte verändern kann, wenn er bereit ist, dafür alles zu geben. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.